Es klingelt oder es klopft an der Türe. Wer mag das wohl sein? Vielleicht die Post oder Besuch? Ein Einbrecher lassen wir nicht rein. Wir schauen aus dem Fenster vielleicht schon mal und gucken, wer kommt denn da? Und da sehen wir, es ist ein lieber Freund, eine liebe Nachbarin. Und der Partner oder die Kinder sagen, na mach ihm auf, mach auf, das ist doch schön. In der Kirche würden wir sagen, macht hoch die Tür, lasst ihn rein, macht hoch die Tür. Es ist endlich wieder Advent, schon bald schon wieder vorbei, so schnell geht das. Ein neues Kirchenjahr beginnt, auch mit den Liedern beginnen wir wieder ganz von vorne. Wir dürfen nochmal von vorne anfangen. Nicht einfach das wiederholen, sondern es ist wie eine Spirale aufwärts. Wir fangen wieder von vorne an, auch im Gesangbuch. Das erste Lied, Macht hoch die Tür, ist eins der bekanntesten Lieder. Dieses alte Lied aus dem 17. Jahrhundert ist nur eine Interpretation eines noch viel älteren Liedes. 3000 Jahre alt. 3000 Jahre alte Lieder singen wir heute immer noch. Um dieses alte Lied neu zu singen von ganzem Herzen, mit Gewinn und für unser Herz, wollen wir uns das mal genauer anschauen. Wir haben vorhin schon einen Teil davon gebetet, den Psalm 24. Das ist die Grundlage für dieses erste Lied. Macht hoch die Tür. Der Schafhirte David mit seiner Harfe, er ist sehr musikalisch, das wissen wir. Er ist König geworden, hat trotzdem noch gern Musik gemacht. Dieser Psalm 24, dieses Lied Macht hoch die Tür, entstammt also dem schönsten Liederbuch, dem schönsten Gebetbuch der Welt, den Psalmen. Die Psalmen sind ein wunderbares Buch in der Bibel. Ich kann nur jeden ermutigen, lest die Psalmen, betet die Psalmen. Sie sind ein großer Schatz für uns. Lernt sie auswendig und inwendig prägt sie euch im Herzen ein. Luther hat gesagt, sie sind die kleine Bibel. Denn dort, nur in dem Psalm, steckt alles drin an menschlichen Erfahrungen, Noterfahrungen, Klage und Leid, Tränen und Schmerz, aber auch große Freude, Halleluja und Dank. Alle Themen, das ganze Leben steckt dort drin. Der Theologe Erich Zenger hat gesagt, die Psalmen bewahren uns davor, in unserem Beten kleinkariert und steril zu werden. Sie sind eine Gabe Gottes, um echt beten zu lernen. Die Psalmen, ein wunderbares Buch. Viele von den Juden, auch viele Christen, beten das ganze Buch der Psalmen immer wieder komplett durch. Von Anfang bis Ende. Manche Klöster schaffen das in einer Woche alle 150 Psalmen. Die Psalmen, was ist das? Die sind wunderbar, die sind nicht nur einfach alle in einen Topf geschmissen, sondern auch, wie sie einander positioniert sind. Ein wunderbares Geschenk. Unser Psalm 24, den wir heute anschauen wollen, folgt direkt auf den bekanntesten Psalm, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und davor der Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Psalm, den Jesus am Kreuz betet. Die drei Psalmen, das ist bewusst so zusammengestellt. Zuerst der leidende Christus, dann der gute Hirte, der mich behütet und dann Christus, der König, der wiederkommt zu uns. Allein die drei Psalmen sind schon ein Gesamtkunstwerk. Das, was wir im Lied haben und das, was wir auch im Psalm gebetet haben, ist leider nur der Schluss des Psalms 24. Es ist nur ein Ausschnitt. Eigentlich ist der ganze Psalm größer und noch schöner. Es ist eine ganze Adventsliturgie mit drei Schritten. Es beginnt mit dem Lob des Schöpfers. Das zweite ist die Liturgie der Vorbereitung. Und das dritte ist dann die Feier des Advents. Wir wollen uns alle drei Teile anschauen, denn sie gehören alle zusammen. Das erste, der Psalm beginnt so, ich lese uns die ersten beiden Verse aus Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. So beginnt der Adventspsalm. Das heißt, der Advent gründet in der Schöpfung. Es ist etwas da, es ist nicht nichts. Und das Interessante ist, wir hatten das auch zum Ewigkeitssonntag. Hier kommt schon wieder das Meer. Und das Meer, wir erinnern uns, steht im Volk Israel für das Chaos, für das Lebensbedrohliche. Gott hat den Erdkreis über den Meeren gegründet. Gott hat die Welt über dem Chaos gegründet. Die Erde ist gut, aber es ist trotzdem eine Spannung da. Das Lebensbedrohliche ist immer noch da. Und das erleben wir in der Welt. In Istanbul gab es gestern Abend wieder einen Terroranschlag. Das erleben wir aber auch persönlich in unserem Leben. Es gibt Chaos, es gibt Lebensbedrohliches, das gefährliche Meer. Das gibt es, es gibt Chaos. Wer überblickt noch das Ganze? Wer behält den Überblick? Psalm 24, David betet: Gott behält den Überblick. Er ist der Schöpfer und Erhalter. Er gründet über dem Chaos die Erde. Ihm gehört die ganze Welt. Er behält den Überblick. Und wenn Gott alles gehört, dann ist auch die ganze Schöpfung an sich gut. Und Paulus gebraucht diese Verse aus Psalm 24 und schreibt im 1. Korinther 10, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das könnt ihr essen, ohne aus Gewissensgründen nachzuforschen, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Es geht da um das Götzenopfer Fleisch, ob wir das essen können oder nicht. Und Paulus sagt doch, im Psalm 24 steht es, Gott hat die Erde gegründet, es gehört alles ihm, es ist alles erlaubt. Gott hat die Erde gegründet, er ist der Schöpfer, so beginnt der Advent, das ist das Erste. Was ist das Zweite? Da heißt es in den folgenden Versen, wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer nicht auf Lüge bedacht ist und nicht zum Trug schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Das sind die mittleren Verse. Eine Frage und dann kommt eine Bedingung und ein Versprechen. Wer darf in den Tempel, wer darf zum Zion? Ja, wir würden sagen, wer darf in den Himmel oder wer darf zu Gott nahe sein? Wer wird gesegnet, wer darf in den Gottesdienst? Die Antwort ist eindeutig, da gibt es eine klare Bedingung. Unschuldige Hände und ein reines Herz. Wer nicht auf Lüge bedacht ist, da heißt es wörtlich, dessen Seele sich nicht auf Falsches richtet. Ja, auf was richtet sich meine Seele im Advent? Auf was richtet sich meine Seele? Für was nehme ich mir Zeit? Unschuldige Hände und ein reines Herz. Damit sind zwei Eigenschaften angesprochen, die Gott selber entsprechen, seine Heiligkeit. Zu Gott darf nur der kommen, der so ist wie Gott, nämlich heilig. Wir haben das noch im jüdischen Tempel und auch in manchen Kirchen, katholischen und orthodoxen Kirchen, da gibt es ein Allerheiligstes, da gibt es eine Trennwand, wo nicht jeder rein darf, nur der Priester. Bei den Juden war das noch einmal im Jahr, darf er ins Allerheiligste. Für uns wird deutlich, der Gottesdienst am Sonntag und unser Alltag gehören zusammen. Eins hängt am anderen. Vielleicht ist das mal eine Übung. Bevor ich mich am Sonntag auf den Weg zur Kirche mache, frage ich mich mit diesen Psalmworten, Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Vor dem Gang zum Gottesdienst unterziehe ich mich einer Selbstprüfung. Stimmt mein Handeln, mein Verhalten im Alltag damit überein, dass ich jetzt in die Kirche gehe, Gottes Wort höre und zu ihm bete? Wie gehe ich in den Gottesdienst? Der Gottesdienst beginnt vor dem Glockenläuten, vor der ersten Musik, vor dem ersten Gebet. Ich habe es selber so erlebt, dass die scheinbar schlechtesten Gottesdienste mit den scheinbar langweiligsten Predigten mich doch angesprochen haben. Verrückterweise. Und andererseits gab es manche Gottesdienste, die waren gut, sehr gut gemacht. Und trotzdem konnte ich mir wenig mit rausnehmen. Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, es liegt zu einem großen Teil auch daran, wie ich in den Gottesdienst hineingehe. Bin ich vorbereitet? Erwarte ich etwas? Suche ich Gott? Brauche ich etwas von ihm? Wie gehe ich in den Gottesdienst? Ich glaube, das ist wichtig und hängt ganz viel davon ab, wie Gott mich ansprechen kann. Von daher ist es für mich auch eine Entlastung als Pfarrer. Es hängt nicht nur an mir, ob die Predigt und der Gottesdienst ihnen was bringt. Es hängt auch in der Verantwortung jedes Einzelnen. Und wenn ich dann bei so einer Selbstprüfung erkenne, einen Widerspruch zwischen den frommen Liedern, die wir singen, und dem Alltag, meinem Verhalten, soll ich dann umkehren und nach Hause gehen und zu Hause bleiben? Dann wären wir noch weniger vielleicht. Wer würde dann hier sitzen? Nein, wir gehen trotzdem, natürlich. Ich sehe noch eine andere Möglichkeit. Denn der Advent, wir haben das gemerkt in der Liturgie, ist eine reduzierte Liturgie. Das Kyrie ist ganz wenig. Es ist eine Fastenzeit, eine Passionszeit im Advent, auch eine Zeit der Umkehr und Buße, eine Zeit der Vorbereitung, des Aushaltens, der Geduld, der Erwartung. Kopf und Herz, Hand und Mund werden frei und werden neu. Es geht nicht darum, dass der Advent eine getrübte Zeit sein soll. Ich denke, erst durch Umkehr, durch Erneuerung wird all das, was wir im Advent tun, Weihnachtsmarkt und Plätzchen und Kerzen, erst durch Umkehr und Erneuerung wird all das erst wirklich schön. Wir bereiten uns vor. Das ist die Mitte des Psalms. Wir bereiten uns vor auf das Kommen. Und dann ist das Dritte, dann ist das, was wir kennen aus dem Lied, macht hoch die Tür, was wir gebetet haben. Dann dürfen wir durch Jesus Christus Gottesdienst feiern, einstimmen in diese bekannten Verse, macht hoch die Tür, wir feiern den Advent. Ursprünglich ist dieser Psalm ein Prozessionslied, als Einzug in den Tempel Jerusalems, eine Begrüßungsliturgie für die Pilger, die nach Jerusalem kommen. Ich lese uns nochmal die Verse. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Das sind diese bekannten Verse. Interessant. Sie sprechen von einer anderen Welt. Wir haben nicht mehr diese großen Tore wie im Mittelalter, die hochgezogen werden. Es gibt noch manche Höfe bei uns, die haben große Tore, die kann man zumachen. Trotzdem ist es eine andere Vorstellungswelt. Um uns diese Verse einmal besser vorstellen zu können, auch dieses Wechselspiel, es ist ja eine Frage und eine Antwort und hin und her, um uns das mal vorstellen zu können, was der Hintergrund ist, folgende Geschichte. Wir stellen uns vor, wir leben in einer alten Stadt von dicken Mauern umschlossen. Die Stadttore sind verriegelt, denn es ist Krieg. Der König und sein Heer liegen im Kampf mit feindlichen Mächten. Da kommt ein Bote angerannt, atemlos und ruft, mach die Stadttore auf, der König kehrt zurück. Er hat die Feinde besiegt, Bereitet ihm einen ehrenvollen Empfang. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Da werden die Hochziehtore hochgezogen, da schwingen die Torflügel der Stadt weit auf und der siegreiche König hält Einzug. Alles jubelt ihm zu, hoch lebe der König der Ehre. Aber da steht mitten in der Menge ein kleines Kind mit großen Augen. Es versteht nicht, was hier gerade vor sich geht und fragt die Mutter, wer ist denn der König der Ehre? Was rufen denn die Leute alle? Da antwortet die Mutter, es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Ein älterer Mann, etwas schwerhörig schon, hat immer noch nicht ganz mitbekommen, was los ist, wer da in die Stadt einzieht. Und er ruft nochmal, was ist denn los, wer ist denn das? Und man schreit es ihm nochmal zu, es ist der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Ehren, der Herr Zebaoth. So können wir das uns vorstellen. Eine Frage und Antwort, es geht hin und her, er zieht ein. Interessant ist, dass diese Worte anders sind, wenn wir uns den Text genau anschauen. Anders als in unserer Gewohnheit sollen nicht die Tore hochgemacht werden, sondern die Tore sollen machen sich selber hoch. Wörtlich heißt es, öffnet euch ihr Tore, machet die Häupter, euch selbst macht euch hoch. Die Häupter sind der deckende Teil des Tores, also die Tore selber werden angesprochen. Der König der Ehre kommt, ihr Tore macht euch selber auf. Dass der Gott in den Jerusalemer Tempel einziehen kann. Wer möchte, dass die Tore seiner Seele sich heben, der kann nicht die Tore selber irgendwie aufmachen. Nein, die Tore müssen sich selber aufmachen. Wer den Willen Gottes erfüllt, zweiter Punkt, die Vorbereitung, dessen Tore werden sich automatisch öffnen, wenn er einzieht. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn wir merken, da geht nichts auf und wir können es nicht ändern. Wir haben aber Jesus Christus dabei im Blick, im Advent, auch wenn dieser Text lange vor Jesus Christus entstanden ist, vor seiner Niederkunft auf die Erde, deuten wir heute diesen Psalm stark auf Jesus Christus, denn nur er ermöglicht es uns, dass sich in uns die Tore öffnen für Gott den König. Viele Ausleger der alten Christen haben diesen Psalm auf die Himmelfahrt Jesu gedeutet, auf den Einzug Jesu in das himmlische Jerusalem, auf Himmelfahrt. Auch das ist eine mögliche Deutung, aber wir bleiben erstmal beim Advent. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, so beten wir. Vielleicht können wir uns umstellen und beten, komm, Herr Jesus, sei mehr als unser Gast, sei unser König, der Melech, hebräisch ist der Macher. Nicht der, der einfach auf dem Thron sitzt und dann seine Ruhe haben will. Nein, das ist der, der der Macher ist, der die Verantwortung übernimmt. Das ist der, der sagt, wo es lang geht. Das ist der, der wirklich auch die Kraft hat, die Gewalt hat. Auch über unserem Leben, auch über unsere Welt, über unserem Dorf und über unsere Gemeinde. Der König, das kleine Kind in der Krippe ist der König, der Macher, der die Verantwortung hat und sie auch übernimmt. Komm, Herr Jesus, sei mehr als unser Gast, sei unser König und zieh bei uns ein. Amen.